Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kinderherzen-Podcast. Heute sprechen wir über etwas, das im Klinikalltag oft unsichtbar bleibt und dennoch so viel bewirken kann, die Musiktherapie für Kinder mit angeborenem Herzfehler. Zu Gast bei mir ist Julia Hüging, oder besser gesagt, ich bin zu Gast in Bonn im Uniklinikum. Sie ist Musiktherapeutin und hier am Uniklinikum in Bonn seit vielen Jahren auf der kinderkardiologischen Station und besucht täglich Säuglinge und Kinder auf diesen Stationen und macht mit ihnen Musiktherapie. Und ich bin ganz gespannt, wie genau das aussieht. Herzlich willkommen, liebe Julia, im Kinderherzen-Podcast.
Vielen herzlichen Dank.
Kannst du einfach mal so im Großen und Ganzen sagen, was ist Musiktherapie? Was passiert da?
Musiktherapie ist vom Grunde auf eine künstlerische Therapie. Das heißt, es wird nicht mit Sprache gearbeitet oder die Sprache rückt in den Hintergrund, sondern die Musik ersetzt die Sprache. Es gibt ja auch andere künstlerische Therapien wie die Reittherapie, die Maltherapie und da zählt die Musik quasi auch dazu. Und das Besondere ist einfach an der Musiktherapie, dass die Musik die Sprache ersetzen kann. Musik greift da, wo die Sprache an ihre Grenzen stößt und Musik kann im musiktherapeutischen Setting Kommunikation aufbauen, Kontakt gestalten. Von daher ist das natürlich gerade bei den Kindern hier ganz fantastisch, die entweder zu klein sind, um selber sprechen zu können oder die vielleicht einfach nicht die richtigen Worte finden, um auszudrücken. Genau.
Okay. Und was ist das Ziel der Musiktherapie hier? Also ist es so, dass man den Kindern einfach so ein bisschen wie so eine Alltagsflucht bietet, ne, in diesem Krankenhaus-Setting? Oder gibt es da spezielle Zielsetzungen auch in individuellen Fällen? Also dass man sagt, bei dem Kind wollen wir jetzt das erreichen und bei dem das? Wie ist das so? Wie ist der Ansatz?
Genau, also welche Ziele ich verfolge, hängt natürlich einfach vom Kind ab, vom Alter des Kindes, vom aktuellen Befinden des Kindes. Grundsätzlich ist Musik ja nun mal emotional und wie ich ja gerade auch gesagt hatte, ein sehr soziales Angebot, sodass es im Grunde genommen im Klinikalter das einzige Angebot auf diese Art und Weise ist, etwas emotional-soziales. Und so kann die Musiktherapie einfach von Grunde auf den Kindern gut tun. Egal wie alt sie sind, egal in was für einem Zustand sie sich befinden, die Musik tröstet, die Musik verbindet und die Musik ist einfach gesund und schafft Freude. Und das ist mir immer das Wichtigste, ne? Dass das wirklich das Wohlbefinden des Kindes an allererster Stelle steht. Und so kann die Musiktherapie wirklich bei den ganz Kleinen beruhigen, kann positive Hörerlebnisse vermitteln. Auf einer Intensivstation ist es nun mal einfach laut durch die ganzen Alarme. Und wenn ein Kind in so einer Umgebung geboren wird, dann ist es einfach unfassbar wichtig für das psychische Befinden, dass dort auch positive Klänge zu hören sind. Mir ist es wichtig, grundsätzlich nicht nur für das Kind, natürlich primär für das Kind zu arbeiten, aber einfach grundsätzlich in diesem Klinikalltag ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, ein bisschen mehr Freude. Und bei den älteren Kindern ist es einfach die Erfahrung, das ist Normalität, das ist Alltag, das macht mir einfach Spaß und ich darf hier bestimmen, was ich mache und es ist nicht wie alles andere oder wie vieles andere unschön und tut womöglich weh, sondern das ist einfach was für mich, wo ich jetzt hier die Chefin oder der Chef bin.
Okay. Genau. 100 Sekunden Herzwissen. Musiktherapie, wie Klänge Körper, Herz und Gehirn beeinflussen. Musik berührt uns nicht nur emotional, sie hat auch ganz konkrete physiologische Wirkungen auf unser Gehirn und unser Herz. Im Gehirn aktiviert Musik Netzwerke, die mit Emotionen, Belohnung und körperlichen Reaktionen verknüpft sind. Dabei werden Botenstoffe wie Dopamin und Serotonin freigesetzt, die Stimmung und Stressreaktionen verändern können. Musik kann also direkt das zentrale Nervensystem beeinflussen und eine körperliche Entspannungsreaktion auslösen. Über den Vagusnerv, der Herzfrequenz, Atmung und Verdauung steuert, kann Musik den parasympathischen Anteil des Nervensystems stärken, also den Teil, der uns beruhigt und zur Erholung bringt. Studien zeigen, dass entspannende Musik die Herzfrequenz senkt, die Herzfrequenzvariabilität verbessert und den Blutdruck reduziert. Das bedeutet, unser Herz kommt schneller in einen entspannten Rhythmus, wenn Stress abnimmt. In kontrollierten Studien konnte gezeigt werden, dass nach Musiktherapie nicht nur subjektive Entspannung stieg, sondern auch messbare Veränderungen in Herzfrequenz und Blutdruck auftraten. Ein Hinweis darauf, dass Musik die Aktivität des autonomen Nervensystems beeinflusst und so Stressreaktionen körperlich abfedern kann. Genau deshalb wird Musiktherapie in vielen klinischen Kontexten eingesetzt. Sie unterstützt beim Stressabbau, bei Angstreaktionen, bei der Regulation von Herzrhythmus und Atmung und sie kann die Wirkung anderer therapeutischer Maßnahmen ergänzen. Auch wenn Musik allein keine Krankheit heilt, hat sie doch ganz reale Effekte auf Herz und Geist. Besonders dann, wenn sie bewusst eingesetzt wird und zu den Vorlieben der Person passt.
Ich könnte mir vorstellen, Musiktherapie hier unterscheidet sich schon auch von Musiktherapie, die man jetzt irgendwie macht, wenn die Kinder dann zu Hause sind. Inwiefern?
Ja. Ich bin natürlich hier in einer Klinik und hier geht es natürlich auch teils um Leben und Tod. Und die medizinische Behandlung steht natürlich an allererster Stelle. Ich bin eine ergänzende Therapieform hier. Von daher habe ich mich natürlich dem Klinikalltag der Behandlung der Kinder unterzuordnen. Das steht außer Frage. Dennoch bin ich mittlerweile oder ist die Musiktherapie hier mittlerweile auf den Stationen so etabliert, dass es immer wieder Situationen gibt, die ich erleben darf, dass Visiten zum Beispiel quasi verschoben werden, wenn ich an einem Kind bin und arbeite, dass also die Ärzte sagen, okay, dann gehen wir jetzt erst nochmal ein Zimmer weiter. Also es wird einfach auch Rücksicht genommen, das ist ganz toll mittlerweile. Aber dennoch, klar, ne, bin ich hier in diesem ganzen Konstrukten und habe mich entsprechend anzupassen. Was aber die Kinder betrifft, ist es vollkommen egal. Für das Hören, für das Erleben von Musik, der Wirkung von Musik, ist es egal, wie alt die Kinder sind, ob sie sediert sind, ob sie intubiert sind, ob sie an der ECMO liegen. Ich arbeite mit allen Kindern. Es sei denn, ich spreche mich natürlich immer mit der Pflegekraft ab, wenn jetzt gerade was ganz instabil ist, wenn ein Kind relaxiert ist, dann sage ich nein. Dann lasse ich das Kind natürlich in Ruhe, weil ich natürlich auch nicht zusätzlich irgendwie belasten möchte. Aber ansonsten, egal was für ein Zustand es ist, für das Erleben von Musik ist das nicht beeinträchtigend.
Jetzt hattest du gerade gesagt, ich betreue alle Kinder, aber es gibt einen Schwerpunkt, ne?
Es gibt einen Schwerpunkt. Wir sind ja hier ein großer kardiologischer Bereich, das heißt, es gibt hier drei Stationen und die kann ich mit meinen Stunden, die ich zur Verfügung habe, nicht abdecken. Von daher habe ich das über all die Jahre kommuniziert, mit welchen Kindern ich primär arbeite, das heißt also die Kinder mit einem schweren Herzfehler, die einen langen Klinikaufenthalt zu bewältigen haben, mit denen arbeite ich primär. Dann natürlich Kinder, die unter einer großen Unruhe leiden, weil Musiktherapie einfach beruhigend wirkt. Und auch Kinder, wo die Eltern aus unterschiedlichsten Gründen heraus nicht so präsent sein können. Da versuche ich einfach mit der Musiktherapie und mit der Zeit, die ich zum Glück mitbringen kann, so eine emotional-soziale Lücke da zu schließen.
Nochmal so zum Verständnis, langer Aufenthalt, hattest du mir im Vorgespräch gesagt, sind so ab 3 Wochen. Ne?
Ja. Okay. Also das bringen ja teilweise die Diagnosen dann auch schon mit sich, dass ich weiß, was das Kind so vor sich hat. Ich nehme immer an einer wöchentlich stattfindenden interdisziplinären Übergabe teil. Das heißt, da erfahre ich dann vom Oberarzt, vom Chefarzt, was für Kinder da sind. Aber auch ansonsten kriege ich eigentlich morgens immer eine Übergabe von der Schichtleitung, dass ich einfach weiß, wenn ich Kapazitäten habe, was haben wir hier für Kinder, welchem Kind würde das wirklich gut tun. Und es passiert aber auch, dass Pflegekräfte, vor allem die Pflegekräfte doch auch auf mich zukommen und sagen, Mensch Julia, hast du nicht noch eine Lücke, hast du nicht noch Zeit, hier haben wir dies oder jenes Kind. Okay. Genau. Aber das zieht sich dann teilweise ja über Monate hinweg, je nach Herzen.
Und von der Altersklasse? Also sind es primär Babys oder auch, also keine Ahnung, machst du auch 10, 12, 15-Jährige?
Das kommt ab und zu vor, aber es ist ja doch eher so, die Kinder werden hier im Haus geboren und durchlaufen halt dann die Behandlung, die OPs, sodass doch der Großteil meiner Kinder Säuglinge sind. Die kommen dann nochmal wieder, je nach Herzfehler, zu weiteren OPs. Dann greife ich das, wenn ich Kapazitäten habe, wieder auf, sodass ich dann auch mit Kindern arbeite, die 3, 4, 5, 6 Jahre alt sind. Aber das ist doch der Schwerpunkt meiner Kinder. Ja, also zum einen Säuglinge, zum anderen so dieser Vorschulbereich.
Okay.
Genau.
Und jetzt hattest du schon so ein bisschen angesprochen, wie das funktioniert, dass oft Pflegepersonal auf dich zukommt. Passiert es auch, dass du einfach durch die Zimmer gehst und guckst, so wer hat da einen Bedarf? Oder seid ihr da oder bist du da schon in enger Abstimmung mit dem Pflegepersonal, mit ÄrztInnen und so, dass du eigentlich schon vorher weißt?
Ja, doch ist es so. Ja, also dass ich gehe jetzt nicht von Zimmer zu Zimmer und gucke, weil die Kapazitäten habe ich einfach nicht. Ich arbeite so mit ungefähr 8 Kindern gleichzeitig maximal. Ne? Manchmal sind es auch nur 7. Jetzt gerade sind es ehrlich gesagt nur 6, weil ich jetzt so intensive Kinder habe. Gerade jetzt auch in der Adventszeit. Jetzt stehen OPs an. Da möchte ich jeden Tag zu den Kindern auch kommen, um vor allem auch die Eltern mit zu unterstützen. Und dann schaffe ich das zeitlich einfach nicht. Aber ansonsten sind es wirklich so 7 bis 8 Kinder. Verteilt auf 3 Stationen ist das natürlich nicht so viel. Aber wir haben zum Beispiel hier auch eine Station, wo ausschließlich Kinder kommen, die einen Eingriff im Herzkatheter hinter sich haben, die also hoffentlich dann ja auch schnell wieder nach Hause gehen können. Sodass mein Schwerpunkt auf der Intensivstation liegt und auf der peripheren Station.
Und wie kann man sich so eine Therapiesitzung vorstellen? Hast du Instrumente dabei oder guckst du erstmal, was braucht das Kind überhaupt oder wie läuft das ab?
Genau. Hängt natürlich vom Kind ab, hängt vom Tag ab. Ich spreche mich immer vorher mit der zuständigen Pflegekraft ab. Wie sieht es heute aus? Habe ich irgendwas zu wissen? Passt es gerade? Also wenn die Pflegekraft sagt, du, ach, die Windel ist voll und das Kind hat Hunger und ich muss jetzt eigentlich die Pflege machen, dann brauche ich nicht zu starten, das ist ja klar. So dass ich mich immer abspreche. Es ist natürlich immer super schön, wenn ich nach der Pflege kommen kann. Und dann ist es so, dass ich das Kind begrüße, erstmal verbal und vor allem bei den Kindern, wo ich beruhigend arbeite, meine Stimme mein Hauptinstrument ist. Das heißt, ich stelle einen ersten Kontakt zum Kind her, ich berühre das Kind, damit es sich darauf einstellen kann, was jetzt kommt und dann singe ich für das Kind. Da singe ich jetzt keine Kinderlieder, sondern ich improvisiere, weil ich natürlich so auf alles eingehen kann, was das Kind mir anbietet. Sei es also wirklich beginnend vom Atemrhythmus, dass ich den Atemrhythmus des Kindes aufnehme, dass ich alle Tiefenatmer, Stöhner, Gähner, alles nehme ich mit auf, sodass also die Stimme da einfach mir natürlich ganz viele Möglichkeiten gibt, den Kontakt mit dem Kind zu gestalten. Also auch, dass wenn das Kind meinetwegen zu Beginn noch so ein bisschen wach ist, dass ich dann wirklich singe und auch vom Tonumfang her ein bisschen mehr Töne mit reinnehme. Und wenn das Kind mit der Zeit zur Ruhe kommt, dann kann ich meinen Tonumfang reduzieren, immer gleich bleiben. So, das ist ja so dieser Effekt von Schlafliedern. Ne? Also immer wieder ritualisiert, das Gleiche reduziert auf wenige Töne und am Ende kann ich summen. Tönen, also ganz reduziert, sodass ich mit der Stimme einfach da so individuell arbeiten kann, wie ich mit Instrumenten nicht arbeiten kann. Und natürlich einfach emotional. Stimme hat Emotionen mit dabei, die ich damit transportiere und damit einfach einen viel intensiveren Kontakt herstellen kann. Bei älteren Kindern ist es natürlich so, dass ich Instrumente dabei habe. Und da habe ich spezielle therapeutische Instrumente dabei, wie eine Leier, wie eine Koshi, aber auch ansonsten das typische Instrumentarium, was man so kennt, über Trommeln und Rasseln und Glöckchen und Chimes und so. Und wenn ich anfange, mit Instrumenten zu arbeiten, dann spiele ich meistens die Instrumente, gerade bei den ganz kleinen Kindern, die dann erstmal da reinwachsen können, irgendwann selber es schaffen, die Hand zum Instrument zu bewegen. Bei den Älteren ist es von Beginn an ein gemeinsames, aktives Musizieren auf den Instrumenten, mit den Instrumenten. Man kann mit Instrumenten ganz viele tolle Sachen machen, ne? Wo Eltern manchmal, glaube ich, Probleme haben. So, das ist aber jetzt nicht richtig, wo ich immer sage, nein, hier ist alles erlaubt, hier dürfen wir alles machen. So dass das Kind da einfach ganz selbstbestimmt mit den Instrumenten machen darf, was es möchte.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn du sagst, du nimmst den Atemrhythmus auf oder du nimmst ein Stöhnen oder ein Seufzen auf, wie kann man sich das vorstellen? Imitierst du das? Okay.
Genau, ich imitiere alles. Alles. Ich gebe alles wieder zurück. Weil das natürlich
kommt. Weil?
Weil Kommunikation. Kontakt. So wie wir jetzt abwechselnd reden, ist das natürlich auch in dem Kontakt zu so einem kleinen Säugling so. Wenn der Säugling geht, dann mache ich so. Oder wenn dann ein sonst wie Seufzer kommt, dann nehme ich das mit auf. Wenn ich spüre, ich lege häufig meine Hand auf den Brustkorb, der Atemrhythmus wird langsamer, weil das Kind sich beruhigt, weil es langsam einschläft, dann gehe ich mit dem Rhythmus mit, um einfach in einem Rhythmus, ich singe ja nicht rhythmisch, sondern es ist einfach die Schnelligkeit meines Singens, um dann da mitzugehen.
Und das wirkt dann auf das Kind quasi wie eine Unterhaltung oder was ist so der Sinn des Ganzen, dass das Kind merkt, so wir sind auf einer Ebene und irgendwie. Weil du könntest ja auch darauf reagieren, aber du imitierst. Also, ne, also was wir jetzt ja eben machen, ist ja eigentlich nicht ein Spiegel oder so, sondern eine Reaktion. Aber du spiegelst ja. Was ist da der Hintergrund?
Der Hintergrund ist einfach dieser ganz intensive Kontakt und mich einfach ganz auf die Ebene des Kindes einzustellen, um es einfach wahrzunehmen und dass das Kind sich einfach auch wahrgenommen fühlt, mich da ganz einzustimmen und dann mitzugehen mit dem Prozess des Beruhigens und des Einschlafens.
Spannend. Mhm. Ist das was Eltern auch unabhängig von dir machen könnten?
Auf jeden Fall. Ich freue mich natürlich immer, wenn Eltern mit dabei sind. Die meisten Eltern trauen sich jetzt nicht, die Stimme ebenfalls einzusetzen, was sie aber gerne tun können. Aber ich motiviere Eltern immer, denn vor allem natürlich die Stimme der Mutter ist die wichtigste Stimme überhaupt, die präsent ist, die bekannt ist durch die pränatale Zeit. Das heißt, wenn Eltern sich trauen, auch im Klinikalltag schon selber zu singen, einfach das eigene Lieblingslied, was sie haben, wo die Stimme sich wohlfühlt, für das Kind zu singen und immer wieder. Und selbst wenn man selber denkt so, für das Kind ist das genau das Richtige. Also immer wieder dieses ruhige Singen für das Kind. Das verbindet, das entspannt vielleicht sogar selber. Für den Beziehungsaufbau zum Kind ist es einfach ganz wertvoll.
Okay, spannend. Jetzt hattest du mir im Vorgespräch gesagt, es gibt zwei verschiedene Arten, wie du auf die Kinder zugehst. Beruhigend oder aktivierend. Kannst du nochmal erklären, was das ist oder beziehungsweise wie du spürst, was das Kind braucht und wie da so die Unterschiede jeweils sind in der Herangehensweise?
Ein großer Unterschied ist halt das Alter des Kindes. Wenn ich kleine Kinder habe, dann arbeite ich einfach per se beruhigend. Irgendwann, wenn es den Kindern besser geht, wenn sie etwas älter sind, so ab 2-3 Monaten, flechte ich immer mal so aktive Elemente mit ein, weil die Kinder einfach aufmerksamer werden. Die finden das dann auch spannender. Wenn es ihnen besser geht, sie nicht mehr nur mit sich selber, mit ihrem Körper beschäftigt sind, sondern so langsam ist das Ganze stabiler geworden. Die Kinder können nach außen gehen, werden neugieriger, interessierter, hören aufmerksam zu. dann flechte ich auf aktive Elemente mit ein, dass ich die ersten Instrumente dem Kind vorspiele, hinhalte. Das Kind fängt an zu fixieren, das Kind fängt irgendwann an, die eigene Hand zu bewegen, irgendwann selber aktiv, bewusst, nicht durch zufällige Bewegungen, das Instrument zum Klingen zu bringen. Das ist also einfach so ein fließender Übergang. Aber das ist natürlich dann auch ganz schön anstrengend, sodass es dann häufig vorkommt, dass ich am Ende einer Sitzung das Kind dann doch in den Schlaf singe. Und wenn die Kinder natürlich älter sind und entsprechend auch es ihnen geht, arbeite ich einfach von Beginn an aktiv mit den Kindern. Also bringe Instrumente mit dazu. Ich trage immer eine Tasche mit mir rum, wo die entsprechenden Instrumente mit drin sind. Aber bringe teilweise auch von zu Hause was mit, wie Gitarre und größere Trommeln oder ein Xylophon mal. Dass man einfach unterschiedliche Sachen ausprobieren kann. Genau.
Okay. Reagieren die Kinder dann jeweils so, dass du spürst, wie geht's weiter? Also zeigen die dann so, oh, das war jetzt irgendwie schön, aber jetzt bin ich auch müde. Mhm. Oder ist es, wenn die dann drauf eingehen oder so, dass du dann weitermachst? Oder ist es eher so, dass du sagst, nee, es gibt schon einen groben Rahmen, ne? Also wir arbeiten erst quasi auf die eine Art und dann der Abschluss ist immer eher beruhigend.
Mhm. Nein. Also das zeigt mir das Kind. Also da habe ich, glaube ich, einfach auch über all die Jahre so ein Gefühl, so ein Gespür entwickelt. Das sehe ich. Es ist ja auch teilweise sogar so, dass es dann, dass das Kind manchmal erst einschläft, wenn ich dann aufhöre zu singen. Und auch dafür habe ich doch ein Gefühl entwickelt. Wann ist welches Element dran? Also da arbeite ich total individuell und gucke einfach, wie ist jetzt gerade die Situation, was zeigt mir das Kind, dass ich dann entsprechend die Sitzung gestalte.
Kannst du mir ein Beispiel nennen, also wie du merkst, was das Kind braucht? Für mich ist das ganz schwer greifbar. Mhm. Also gut, ne, du sagst, du hast ganz viel Erfahrung darin und so. Mhm. Aber wie, also was merkst du? Also sind es so, weiß ich nicht, ist es eine hohe Herzfrequenz, dass du sagst, das Kind bräuchte jetzt Ruhe? Oder ist es irgendwie ein aufmerksames Gucken, dass du denkst, so, ach, das, da könnte jetzt ein bisschen Input gut tun? Also was sind so die Marker, die du anguckst? Ja.
Ich kann ja gerade einfach mal von einem Kind erzählen, mit dem ich heute Morgen gearbeitet habe. Ja. Ich kam hin und das Kind war sehr unruhig. Das Kind ist 2 Monate alt. Sehr unruhig, kennt mich aber auch schon, sodass ich das Kind erstmal begrüßt habe und dann angefangen habe zu singen. Und das Kind sich relativ schnell dann beruhigte und die Augen schloss. Und ich sang weiter und war gespannt, schläft es denn jetzt wirklich ein oder nicht? Und es döste so ein bisschen vor sich hin und dann irgendwann hat es sich überlegt, oh, das finde ich jetzt aber zu interessant. Öffnete die Augen wieder und hörte ganz aufmerksam zu, war aber dann über die Minuten hinweg dann ruhig geworden und konnte ruhig, aufmerksam, interessiert zuhören, guckte mich dabei an und blieb so, sodass ich dann beschlossen habe, alles klar, dann baue ich jetzt noch ein aktives Element ein und habe dann ein Koshi genommen, das ist so eine Art Windspiel. Und habe also dieses Koshi vorgespielt und das fand das Kind ganz spannend und ganz toll und hat ein bisschen gelächelt und hat ein paar Minuten aufmerksam fixiert und zugehört. Und dann merkte ich, okay, die Augen flattern so ein bisschen, die Augen fallen so langsam zu, sodass ich dann also immer leiser gespielt habe, das Koshi es irgendwann weggelegt habe und letztendlich noch mit so ein paar Minuten Gesang das Kind zum Einschlafen gebracht habe. Ja, zeigt mir das Kind einfach, oh, jetzt bin ich aber gerade unruhig, dann passe ich mich dem an, arbeite beruhigend und wenn aber dann wieder eine Phase kommt, wo dann nicht der Tiefschlaf kommt, sondern womöglich so ein, jetzt bin ich aber eigentlich noch bereit, noch ein bisschen was anderes zu erleben, dann ist es Zeit für was Aktives.
Okay. Und was siehst du so? Also was sind die, jetzt genau, hast du schon so ganz viele Beispiele genannt, ne? Also eine Entspannung oder wie auch immer. Aber was ist so der unmittelbare Effekt oder vielleicht auch so der mittelbare? Also sind die Kinder insgesamt ruhiger oder sind die Kinder, kommen sie mit bestimmten Belastungssituationen besser zurecht? Oder was sind so die Auswirkungen deiner Therapie? Ja. Was merkt ihr da so?
Ja, also bei dem beruhigenden Vorgehen ist es natürlich die Auswirkung auf die Herzfrequenz, dass die Herzfrequenz sinkt. dass häufig im Gegenzug dann die Sauerstoffsättigung steigt, der Blutdruck sinkt. Das ist natürlich vor allem auf der Intensivstation, wo die Kinder alle am Monitor angeschlossen sind, sofort sichtbar. Mhm. Also auch wirklich im Nachgang dann an den Kurven, ach, da war Julia da. Und natürlich im optimalen Fall auch noch im Anschluss, wenn ich weg bin, dass das Kind einfach nochmal erholsamen Schlaf dann genießen kann. Und bei allen aktiven Elementen ist es dann grundsätzlich die Entwicklungsförderung. Also es ist natürlich bei Kindern häufig so, die einen langen Klinikaufenthalt zu bewältigen haben, die lange mit ihrem Körper beschäftigt waren und nicht den Schwerpunkt auf ihre Entwicklung legen konnten. Natürlich automatisch so, dass ein Entwicklungsdefizit sich entwickelt, und da versuche ich entgegenzuwirken. Das heißt, bei allem Aktiven, was ich mit den Kindern mache, fördere ich die kindliche Entwicklung. Also sei es die Wahrnehmung, sei es die Feinmotorik, die Grobmotorik, sei es die Konzentrationsfähigkeit, was fällt mir, die Motorik natürlich sowieso grundsätzlich, genau, so dass es da einfach nochmal einen zusätzlichen Input gibt.
Okay.
Ja.
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Jetzt hast du Beispiele genannt und die sind für mich auch alle total einleuchtend, was da passiert in den Kindern und was es auslöst. Und zugleich denke ich mir, das sind ja im Prinzip auch die Dinge, die wir Eltern machen, dass wir das Kind beruhigen und dass wir versuchen, ihnen irgendwie Nähe zu schenken und irgendwie so ein Anker zu sein in so einem Setting, ne, das ja auch für die Kinder sehr belastend ist. Jetzt sagst du, auf der einen Seite machst du natürlich viel mit Kindern, deren Eltern nicht oder noch nicht so da sein können. Aber was sind denn die Unterschiede zwischen deiner Arbeit und dem, was Eltern sowieso immer irgendwie machen?
Also das, was Eltern sowieso und immer machen, ist immens wichtig. Das versuche ich den Eltern auch immer wieder zu vermitteln, dass sie da sind, dass ihr Kind ihre Stimme hören kann, ist immens wichtig für das Kind. Da kann ich noch so schön singen, das kommt da nicht dran. Und wenn Eltern sich nicht trauen zu singen, dann können sie ihrem Kind vorlesen und so einfach für ihr Kind da sein und wichtig sein für die Genesung des Kindes. Ich habe natürlich den therapeutischen Background, den ich mitbringe. Ich weiß um die Wirkung der Musik und wie ich Musik einsetzen kann, um Wirkungen zu nutzen und zu erzeugen. Das heißt also natürlich von der Stimmbildung her, wie setze ich meine Stimme ein, wie schaffe ich Kontakt, wie setze ich Instrumente ein, um da einfach die Wirkung der Musik für die therapeutischen Zwecke auszunutzen.
Mhm. Wie reagieren Eltern generell, wenn sie sehen, was die Musik mit ihren Kindern macht?
Also ich stelle mich natürlich immer bei den Eltern vor, ich erkläre, was Musiktherapie ist, was ich mache. Musiktherapie ist doch leider nach wie vor sehr unbekannt, sodass viele Eltern erstmal so ein bisschen, aha, interessant, so reagieren, aber doch einfach sehr schnell ganz glücklich sind, dass ihr Kind das so genießen kann. und einfach wahnsinnig gerne dabei sind und ihr Kind beobachten. Ich motiviere Eltern auch immer selber, sich zu entspannen bei der Musik. Dann kann es auch vorkommen, dass bei Eltern einfach auch mal ein Tränchen fließt. Das ist nun mal die Wirkung der Musik und vollkommen okay und auch wichtig, dass diese Emotionen raus können. Und natürlich bei älteren Kindern ist das einfach für Eltern schön, ihr Kind wieder lachen zu sehen. Ne? Teils ist es dann auch wirklich das erste Mal nach einer OP, dass ein Kind wieder lacht, dass es die Stimme vielleicht wieder einsetzt, dass es durch die Instrumente motiviert wird, wieder aktiv zu sein, die Hand zu heben, etwas zum Klingen zu bringen. Das ist natürlich auch für die Eltern einfach schön, ihr Kind wieder so zu erleben, wieder das alte Kind zu erleben. Also durch Medikamente sind die Kinder ja einfach wahnsinnig beeinflusst und nicht mehr so, ach, das ist gar nicht mehr mein Kind. Wenn das dann aber wieder zutage kommt, ist das natürlich total schön.
Reagieren denn alle Kinder auf die Musik? Weil wenn ich jetzt so denke, Erwachsene haben ja manche einen Zugang zu Musik und manche so gar nicht. Wie ist das bei Kindern? Haben da alle irgendwie einen Zugang zu? Ja. Oder kann man da alle erreichen?
Ja.
Okay.
Also das erlebe ich eigentlich nicht, dass irgendein Kind gar nicht reagiert. Ich habe es ganz selten, dass ich Kinder in blöden Momenten erwische. Ne? Also natürlich gibt es Tage, Momente, wo die Kinder einfach so in so einem massiven Entzug, Delir, Ähnlichem drinstecken, dass ich das Kind nicht erreiche, dass ich es nicht zur Ruhe bringen kann. Das kommt natürlich vor, aber ich habe eigentlich kein Kind bislang erlebt, wo ich sagen musste, okay, ich breche einfach jetzt die Sitzung oder ich breche die Therapie ab. Also das habe ich nicht. Da sind Kinder, glaube ich, einfach von Grunde auf unvoreingenommen und haben einfach eine riesige Freude an Musik. Und ja, diese Wirkung der Musik, das kennen wir ja auch selber, wenn wir unser eigenes Lieblingslied hören, was das mit einem so macht. Ja. Und genau.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ein wichtiger Aspekt deiner Arbeit ist auch, den Kindern zu zeigen, nicht alles, was hier passiert, ist unangenehm und schmerzhaft und nicht alle in den blauen Kitteln sind irgendwie böse zu mir. Wie wichtig ist der Aspekt so? Hast du das Gefühl, dass es wirklich, also Kinder reagieren nach deiner Therapie oder im Zuge deiner Therapie dann auch anders auf Pflegepersonal zum Beispiel?
Also den Punkt finde ich ganz, ganz wichtig. Das hatte ich, glaube ich, vorher irgendwann schon mal gesagt. Dieses selbstbestimmte Agieren, aber auch unabhängig davon einfach die Erfahrung für diese Kinder. Da kommt jetzt zwar wieder jemand in Blau rein, weil ich auch Klinikkleidung trage, aber der macht jetzt nichts Blödes mit mir, ne? Sondern das ist jetzt wirklich was, was mir Spaß macht und woran ich Freude habe. Und diese Erfahrung, einfach dieses Vertrauen wieder in die Menschen, die hier so rumlaufen, das finde ich immens wichtig. Und das geht auch ganz, ganz schnell, dass die Kinder sich dann auch wirklich schnell an mich erinnern, wenn ich das nächste Mal dann reinkomme und dann nicht mehr direkt mit Angst und Unsicherheit reagieren, sondern einfach direkt offen sich zeigen. Inwiefern sich das tatsächlich auf die Erwartungshaltung an Pflegekräfte bei diesen Kindern auswirkt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber zumindest ja wirklich dieses, okay, das ist jetzt was ganz anderes und das macht Spaß. Und vor allem kann ich da auch einfach mal Nein sagen. Also ich frage die Kinder auch immer ganz bewusst, möchtest du jetzt Musik machen? Und wenn das Kind dann sagt, nein, möchte ich jetzt gerade nicht, dann gehe ich wieder. Und allein das gibt es ja ansonsten nicht. Also selbst die Physiotherapie muss ja sein. Und natürlich alles medizinisch-pflegerische muss auch immer sein. Und deswegen finde ich das da wahnsinnig wichtig, diesen Kontrapunkt da zu setzen. Okay, dann gehe ich jetzt wieder und dann komme ich morgen wieder. So.
Seit wann machst du das?
Ich mache das hier in der Uniklinik Bonn seit 6 Jahren mit einer halben Stelle. Ich arbeite aber schon seit, glaube ich, 16, 17 Jahren im klinischen Bereich, auch in Zusammenarbeit mit den Kinderherzen schon diese lange Zeit. Das fand vorher in St. Augustin im Deutschen Kinderherzzentrum statt. Da habe ich mit weniger Stunden gearbeitet, aber von daher mit den kleinen Herzchen wirklich schon lange, lange Zeit.
Ist es für dich immer noch so, wenn du dann siehst, wenn ein Kind das erste Mal wieder lacht oder ja, irgendwie, wenn du da so positive Reaktionen bekommst, ist es für dich immer noch so ein kleiner Gänsehautmoment oder ist es schon auch so, dass man dann sagt, ja, das macht halt meine Arbeit auch irgendwo aus, ne? So, ich will jetzt nicht sagen, man stumpft da ab, aber dass es halt nicht mehr so das große Wow ist, wie vielleicht ganz am Anfang.
Ja, nein. Also das macht mich selber immer wieder glücklich, wenn ein Kind zur Ruhe kommt, wenn mir ein Kind ein Lachen schenkt, wenn ein Kind von Herzen lacht und aktiv ist, egal wie es reagiert, was es mir zeigt an Positivem, freue ich mich jedes Mal wahnsinnig drüber. Wenn ein Kind wirklich dann zur Ruhe kommt und einschläft, da freue ich mich jedes Mal drüber. Also von daher ist das einfach ein sehr, sehr schöner Beruf, den ich hier habe.
Ja, klingt so.
Ja.
Und dann gehen die Kinder irgendwann, ne? Und dann, also tendenziell haben sie dann ja keine Musiktherapie mehr. Also manche machen das vielleicht nochmal, aber es wird sicherlich nicht die Regel sein. Gibt's irgendwas, was du Eltern so mitgeben kannst, was man vielleicht auch nach der Klinikzeit von dem, was du machst, übernehmen könnte? Ja, auch so für später vielleicht. Also ich glaube, Einschlafen ist ja immer ein Thema mit jedem Baby.
Ja, ist tatsächlich immer ein Thema. Also ich glaube, Eltern nehmen ganz automatisch viel mit raus, weil sie es dann einfach gesehen haben, was ich mache. Es gibt häufig Eltern, die dann tatsächlich auch das ein oder andere Instrument sich zulegen. Und ich auch immer wieder höre, wenn die Familien nochmal herkommen, ja, also die Freude an Musik ist geblieben und der macht so viel mit Musik oder das Kind. Offensichtlich dann doch irgendwie prägend. Mhm. Häufig kriege ich zumindest so zurückgemeldet.
Was können denn Eltern machen? Also wenn man jetzt zu Hause ist, ne, und so die Klinikzeit ein bisschen zurückliegt, Kind sicherlich auch ein bisschen ruhiger geworden ist, aber man jetzt trotzdem irgendwie merkt, ach, irgendwie hat ihm das gut getan oder ihr. Was kann ich da tun? Also irgendwie vorsingen, vorsummen, hattest du schon gesagt. Aber was sind vielleicht noch so kleine Dinge, die man von deiner Arbeit übernehmen könnte, ohne jetzt einen therapeutischen Ansatz, einfach weil es auch verbindend ist und mit dem Kind ja auch irgendwie eine schöne Aktivität ist.
Genau.
Gerade so in der Babyzeit, wo ja so ganz viel auch noch nicht geht.
Genau. Aber genau das ist es. Mhm. Also diese Verbindung, die man mit Musik herstellen kann. Und natürlich die Eltern auch zu Hause. Das kommt, glaube ich, ganz, ganz automatisch, dass es das Schlaflied ist abends, was natürlich die Verbindung herstellt. Auch wenn man sich damit wünscht, dass das Kind einschläft. Ja, aber trotzdem ist es ja eine immense Verbindung dann zwischen Elternteil und Kind. Sei es das Fingerspiel, sei es der Kniereiter oder dann auch wirklich mit Instrumenten. Da muss man ja jetzt nicht unbedingt diese kindliche Förderung so im Hintergrund. Oh, ich fördere jetzt mein Kind, wenn ich ihm ein Instrument anbiete. Sondern einfach, wir haben zusammen Spaß und agieren hier zusammen mit diesem Instrument und gucken mal, was man damit so machen kann. Sind natürlich einfach ganz intensive Momente zwischen Elternteil und Kind. Von daher kann ich das nur dann den Kindern so ans Herz oder den Eltern auch so ans Herz legen, das zu Hause aufzugreifen.
Was würdest du denn, oder gibt es was du Eltern öfter mal mitgibst? Ne? Weil, gerade wenn man hier ist, hat man ja oft das Gefühl von so einer Hilflosigkeit oder ich kann die Situation eh nicht ändern oder ich bin, also ne, ich, natürlich bin ich da, aber es macht es auch nicht unbedingt besser, weil irgendwie ist die Situation hier einfach schwierig. So.
Yeah.
Oder auch dann, eben wenn die Kinder dann nach Hause gehen. Also gibt es irgendwas, was du Eltern öfter so mitgibst aus deiner Arbeit, aus deinen Erfahrungen im Umgang mit ihrem Kind?
Also ich motiviere sie auch schon im Klinikalltag selber für das Kind zu singen, das Kind zu halten dabei. Also die eigene Stimme, die nun mal immens wichtig ist für das Kind, weil nun mal schon bekannt, auch einzusetzen in Form von Singen, in Form von Lesen. Und das natürlich auch im weiteren Verlauf, nicht nur auf der Intensivstation, sondern auch auf der peripheren Station weiter die Stimme einzusetzen, weil es einfach ja verbindet und Nähe gibt.
Okay. Ja, vielen, vielen Dank für diese ganz tollen, spannenden Einblicke. Ich finde, das Gespräch war schon so beruhigend. Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns da heute so mit reingenommen hast und dass du uns das alles erklärt hast und dir heute die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr interessant.
Ja, vielen, Dank. Vielen, vielen Dank, dass ich das machen durfte. Ach, und übrigens, ich habe natürlich auch noch Kolleginnen. Also im Herzzentrum in München arbeitet eine Kollegin, in Köln in der Uniklinik arbeitet eine Kollegin. Also von daher bin ich ja nicht alleine, sondern habe da wirklich ganz wertvolle Kolleginnen, die auch mit viel in Freiburg noch wo dann also auch Musiktherapie. Es kommt immer mehr. Dank der Kinderherzen, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, vielen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank auch.
Dann tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen, dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.